Ganz viele Frauen sagen, meine Beine sind überhaupt nicht schön. Und man denkt sich so als Betrachterin, doch, die sind super. Ich weiß gar nicht so richtig, wo das Problem liegt. Also die Frauen haben einen ganz eigenen Zugangsweg zu ihren Beinen.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff.
Und ich sage herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Wie immer hoffe ich natürlich, ihr seid in diesem Moment an einem wunderbaren Ort. Vielleicht sitzt ihr zu Hause irgendwie auf der Couch oder ihr kruschelt gerade in der Küche rum. Oder im besten Fall, oder was heißt im besten Fall, vielleicht geht ihr auch gerade irgendwie durch die Natur, macht einen schönen Herbstspaziergang. Das würde deswegen im besten Fall nämlich ganz exzellent zu unserem heutigen Thema passen. Sie tragen uns durch unser gesamtes Leben. Sie bringen uns an ferne Orte, lassen uns tanzen, springen und laufen. Ohne sie werden die selbstverständlichsten Dinge fast unmöglich. Autofahren, Yoga, Skifahren, Motorradfahren, hinter unseren Kindern herrennen und idealerweise kommen wir mit zwei Gesunden auf diese Welt. Trotzdem haben wir für unsere Beine, denn um die geht es, häufig nichts anderes übrig als Ablehnung, Kritik oder sogar Verachtung. Wir finden sie zu dick, zu dünn, zu kurz oder zu lang. Zeit damit aufzuhören und die Beine der Frauen mal in ein anderes, in ein positiveres Licht zu rücken, denn das haben sie wahrlich verdient. Dr. Kerstin Schick ist Gefäßchirurgin und Fachärztin für Phlebologie und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen liebevolleren Umgang mit unseren wundersamen Extremitäten zu vermitteln, denn wir haben nur diese. Sie sind ein wichtiger Teil von uns und ohne sie wäre das Leben vermutlich nur halb so schön. Ich sage hallo, liebe Kerstin.
Hallo, liebe Kathi. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf und dass wir über dieses, ja, für mich großartige, ganz wichtige Thema sprechen können. Danke.
Ich freue mich auch total. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich wäre ehrlich gesagt von mir aus auf das Thema Beine, Frauenbeine in diesem Fall, niemals gekommen. Und als ich von deinem Buch Venus Venen hörte, dachte ich, ach spannend, man kann da sogar ein ganzes Buch drüber schreiben. Mhm. Also das ist tatsächlich eine richtige, ist so richtig dein Purpose, ne? Warum du hier bist.
Das stimmt. Ich habe mir gedacht, dass das Thema Get Happy, das spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, weil für mich ist es der Ansatz, dass wenn du mit deinen Beinen zufrieden bist, ein Stück weit glücklicher wirst. Und dass das einfach auch ein Teil ist. Das ist natürlich jetzt nicht das Allheilmittel, um glücklich zu werden, aber dass diese Unzufriedenheit, die du ja gerade schon in der Anmoderation beschrieben hast, die wirklich viele Frauen durch ihr Leben tragen, diese Unzufriedenheit, die viele, viele, viele mit ihren Beinen haben, die ein Stück weit eben zu dem Unglücklichsein beitragen. Mhm. Und da wieder mal rauszukommen, drüber nachzudenken, was ist der Grund, was kann ich tun, was kann ich selber tun, wie komme ich da raus, das ist ein Stück, wo ich mir dachte, das passt so gut zu Get Happy. Mhm. Da sehe ich eine Überschneidung, wo man sagen kann, wenn ich mit meinen Beinen wieder zufriedener werde, dann werde ich eventuell insgesamt auch ein Stück weit glücklicher.
Hm. Ich stelle hohe, neugierige Erwartungen an diese Folge, weil ich hoffe im besten Fall, dass auch ich mit einem anderen Gefühl für meine eigenen Beine,
das wäre schön,
aus diesem Gespräch rauskomme. Und jetzt bist du natürlich, wie schon eingangs erwähnt, Gefäßchirurgin, Fachärztin für Phlebologie. Das heißt, du beschäftigst dich nicht per se oder primär mit der äußeren Optik eines Beins. Du machst keine Fettabsaugungen, sondern du beschäftigst dich mit der Schönheit von innen. Wer jetzt den Begriff Phlebologie noch nie gehört hat, vielleicht mal zum Einstieg, was ist das?
Ganz genau. Also die Phlebologie ist die Venenheilkunde und die, also nur um so, die Gefäßchirurgie ist der Facharzt und die Phlebologie ist eine Zusatzbezeichnung, die verschiedene Fachgruppen dazu erwerben können. Da gibt es ja so die Regulierungen, dass man sagt, man hat einen Facharzt und man hat eine Zusatzbezeichnung, weil man sich dann noch mal spezialisiert. Mhm. Und die Phlebologie ist die Venenheilkunde. Das heißt, ich beschäftige mich dann nochmal ganz speziell im Bereich der Gefäße mit den Venen. Und viele kommen ja mit der Frage nach Venerologie. Das ist aber tatsächlich dann die Lehre der Geschlechtskrankheiten, hat mit den Venen nicht ganz so viel zu tun.
Habe ich tatsächlich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch dann auch festgestellt, dass man da eventuell auf dem Holzweg und beim falschen Arzt landen
da
könnte.
Ist die Präzision ganz gut, wenn man da... Also ja, die Phlebologie, die Venenheilkunde. Und das heißt, wir beschäftigen uns wirklich mit der Frage nochmal ganz speziell, was dieses Gefäßsystem ausmacht. Mit dazu kommt aber auch traditionell die Lymphologie, die ist da eben in der Phlebologie auch ganz stark mit angesiedelt. Was zum Beispiel sich jetzt auch gerade ganz aktuell da drin gespiegelt hat, ist die Deutsche Fachgesellschaft der Lymphologie und Phlebologie zusammengegangen sind. Mhm. Also ein historischer Moment, als Deutsche Fachgesellschaft nach 40 oder 60 Jahren da zusammenzukommen, macht aber Sinn, weil es einfach inhaltlich auch dazugehört. Das Lipödem, Lymphödem und eben die Venenerkrankungen, das ist so ein großes eigenes Feld, ganz genau.
Woher kam denn deine Faszination? Aufgrund einer eigenen Geschichte oder war das irgendwie für dich einfach, hat sich das so ergeben oder war es vielleicht Zufall?
Also die Medizin ist etwas, was mich von ganz frühester Kindheit, also so klassisch, was ja manche Menschen haben, wo ich mit 4 beschlossen habe, ich möchte Ärztin werden. Das war so der Weg und an dem habe ich eigentlich auch immer festgehalten. Das war eigentlich völlig klar. Das war dann auch meinem Umfeld völlig klar. Also Medizin wird es dann sein. Und dann war es dann auch ganz schnell die Chirurgie, weil ich mit 19 zum ersten Mal im OP-Saal stand. Da hatte ich ein Pflegepraktikum schon vor meinem Studium gemacht und habe mich dann damit in den OP nicht geschlichen, aber mich erbeten, ob ich nicht mal mitgehen dürfte und habe eine Darmresektion beigewohnt und fand das so faszinierend. Und diese Tätigkeit an dem Menschen, diese operative Tätigkeit, hat mich so begeistert, dass man da wirklich, dass sich ein Mensch einem anderen so anvertraut und sagt, ich lege mich da jetzt hin und du darfst mich aufschneiden, du darfst mich heilen durch diese Art der Therapie, durch diese Chirurgie. Das hat mich so begeistert. Ich sagte, das muss mein Weg sein. Mhm. Und damit war die Chirurgie schon mal gebahnt, noch bevor ich eigentlich angefangen habe zu studieren. Ich habe dann auch alle meine ganzen Möglichkeiten, die man ja so hat, in der Wahlweise für die Chirurgie ausgerichtet und kam dann ein bisschen zufällig zu den Gefäßen. Es war meine Doktorarbeit schon, ging schon um das Thema Gefäße, kalte Hände, Gefäß, Innovation, Engstellung, da hat sich ganz viel um dieses Thema schon gerankt. Und zur Gefäßchirurgie kam ich dann eigentlich mehr oder weniger fast ein bisschen zufällig und habe dann da einen Oberarzt getroffen, der mich begeistert hat. Ich bin immer so begeisterungsfähig.
Das ist ja wunderbar, das ist eine gute Ausgangsposition für einen Job.
Und dann hat es mich einfach ja völlig gefangen, dieses Gefäßthema. Und es ist wunderschön, weil die Gefäße sind überall, sie betreffen jeden Menschen, von kleinsten Kindern bis zu den Ältesten. Es betrifft Männer, Frauen, alle und keiner ist davor auch geschützt, dass es irgendwo einen betreffen kann. Man kann aber auch so sehr viel tun und es ist ein ganz großartiges Thema. Wenn man alle Gefäße unseres Körpers aneinander legen würde, käme man 2,5 Mal um die Erde. Das ist so ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema, ganz großer, wichtiger Bestandteil unseres Körpers. Deswegen ist es einfach so ein schöner Bereich. Und die Phlebologie nochmal speziell. Ich habe mich ja dann vor fast 10 Jahren niedergelassen. Und in der Niederlassung ist es dann einfach allein auch schon aus organisatorischen Gründen eine Ausrichtung, die sich in die Venenrichtung, wo man sagt, das ist einfach auch besser organisatorisch machbar und die Venen sind auch so spannend. Und wenn man sich da mal nochmal rein vertieft, das ist auch ein ganz großes, weites Feld und sehr schön.
Ich bekomme gerade das Bild, weil ich hatte vor ein paar Wochen den Professor Dr. Dr. Christian Schubert hier und dann haben wir über die Ähnlichkeiten in der Natur und im menschlichen Körper gesprochen. Also dass das Gehirn aussieht wie eine Walnuss, dass die Schilddrüse die Form eines Schmetterlings hat, dass die Lunge aussieht wie ein Baum. Und bei den Venen sehe ich so ein Flussdelta vor mir.
Ja, genau.
Also wenn ich so eine Landschaft mir von oben anschaue und ich sehe, ja, so ein klassisches, mir fällt jetzt gerade keines ein, aber kennt ja jeder, so ein Flussdelta halt, wo sich so gefühlt hunderte von kleinen Armen durch die Landschaft ranken, das sehe ich, wenn ich mir Venen vorstelle im Körper.
Ist ein schönes Bild. Man muss, um es ganz exakt zu sagen, müsste man sagen, dieses Bild, das du hast von dem Fluss, der fließt und sich aufteilt, nur um anatomisch so ein ganz klein bisschen das nochmal einzuordnen, dann wäre es eigentlich eher die Arterien, weil die Venen um damit gleich mal aufzuräumen, die Venen sind ja die entsorgenden Gefäße. Das heißt, wenn du den Fluss fließen siehst, der von dir weg als großer Fluss, Strom, dann ein Bach oder ein Flüsschen wird und dann immer kleiner und kleiner und am Schluss dann irgendwie nur noch Rinnsale. Das ist im Prinzip der Weg, den unsere Arterien gehen, damit sie das sauerstoffreiche Blut dann auch irgendwann immer kleiner werdend in den Arteriolen dann anbringen, über die Kapillaren dann den Sauerstoffaustausch stattfinden lassen. Und die Venen sind dann wieder das entsorgende Gefäßsystem, das im Prinzip genauso aufgebläht ist, auch mit ganz kleinen Gefäßen, die immer größer werden und am Schluss dann in unserer unteren Hohlvene im Bauch, das ist dann das größte Gefäß, das venöse Gefäß, dann zum Herzen zurücktransportiert. Also das venöse Gefäß Blut zum Herzen zurücktransportiert. Also das ist so das Bild, aber diese Verzweigungen, dieses immer feiner werdende, das passt zu unserem Gefäßsystem natürlich ganz optimal.
Siehste, und da habe ich schon was gelernt zum Einstieg. Ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Arterien, hätte ich jetzt was gesagt, zwischen Arterien und Venen. Also sprich, die Arterien spülen das Blut in den Körper und die Venen haben eine Reinigungsfunktion.
Also die Arterien haben ja das sauerstoffreiche Blut immer und fließen in die Peripherie und werden dann eben immer kleiner und kleiner und geben dann an die Zellen den Sauerstoff ab, den sie brauchen zum Überleben. Und jetzt ist dieses Blut irgendwo in der Peripherie. Lass uns die Großzehe, unsere linke Großzehe, jetzt gerade, wo wir hier uns so wunderbar gegenüber sitzen, die linke Großzehe nehmen. Und da ist jetzt sauerstoffarmes Blut, weil der Sauerstoff schon übergetreten ist in unsere Großzehenstruktur, in unsere Großzehenzellen. Und jetzt muss es ja wieder zurück zu unserem Herzen. Also wenn wir stehen, 1,50 Meter oder so, also das ist ja unterschiedlich hoch, aber so sagen wir mal in der Größenordnung, gegen die Schwerkraft wieder zurück. Und jetzt ist es ganz spannend. Das Herz als Muskel pumpt das arterielle Blut in die Peripherie. Und da gibt es einen Vorschub. Das Blut wird mit jedem Herzschlag in die Peripherie gepumpt. Wenn es dann versackt und immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner wird, hat es irgendwann keinen Antrieb mehr. Weil in diesen Kapillaren, die ja mini, mini klein sind, 6 bis 7 Mikrometer groß, passt nur noch ein kleiner Erythrozyt hintereinander. Das ist mini klein. Und da gibt es keinen Vorschub mehr. Das heißt, die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie kommt jetzt eigentlich das sauerstoffarme verbrauchte Blut in der Großzehe ohne Antrieb mehr zurück zum Herzen?
Also diese 1,50 Meter nach oben?
Nach oben gegen die Schwerkraft. Wie funktioniert das? Das Herz hat natürlich, wenn es sich zusammenzieht, auf der anderen Seite ein ganz klein bisschen auch eine Anziehung, aber die reicht nicht aus. Die kann man so noch ein bisschen zum Bauch messen, aber wirklich, dass es jetzt eine Blutmenge von ganz unten nach oben ziehen würde, hatte es nicht. Und jetzt kommt es, und warum das so wichtig ist, dass wir uns bewegen und gehen, kommt gleich an dieser Stelle mit rein. Wenn wir uns bewegen, dann spannen wir unsere Wadenmuskulatur an. Die zieht sich zusammen. Und innerhalb der Wadenmuskulatur laufen unsere Venen. Und wenn ich die jetzt zusammendrücke, dann drücke ich das venöse Blut nach oben, Richtung Herz. Und das ist deswegen so wichtig, dass wir uns so viel bewegen, weil damit unsere Muskelpumpe das übernimmt, dass wir wieder unseren venösen Rückstrom zum Herzen aktivieren und es eben dann nach oben fließen kann. Und es kommt ein zweiter ganz wichtiger Effekt dazu, dass wir alle 4 Zentimeter eine Venenklappe haben, die wie ein Rückschlagventil funktioniert. Weil, wenn es
alle 4 Zentimeter, jeder Mensch.
Jeder Mensch entlang des Beins, im tiefen und im oberflächlichen Venensystem. Und diese Venenklappen funktionieren tatsächlich mechanisch wie ein Rückschlagventil. Das heißt, dieser Druck des venösen Blutes Richtung Herz drückt diese Venenklappe auf. Und wenn dann der Muskel sich entspannt, dann fließt das Blut ja wieder mit der Schwerkraft nach unten, fällt auf diese Klappenebene und dichtet sie ganz komplett ab. So dass das Blut wirklich stufenweise Richtung Herz zurücktransportiert wird. Das funktioniert eigentlich tadellos, wenn wir gesunde Venen haben.
Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema.
Genau. Ja. Und deswegen ist die Bewegung so wichtig, weil wir das brauchen, damit wir unseren venösen und auch lymphatischen Abstrom aus dem Bein aktivieren.
Okay. Also, jetzt sind wir mittendrin im Thema. Jetzt fangen wir mal an. Haben wir eigentlich schon. Wenn ich das Thema Venen höre, und da ranken sich ja unendlich viele Vorurteile drumherum, denke ich, und jetzt bin ich keine 20 mehr, denke ich trotzdem, ja, das ist ja was für ganz alte Menschen. Damit müssen wir uns ja noch gar nicht beschäftigen. Du nickst schon. Ab welchem Alter darf man sich mit diesem Thema beschäftigen?
Also das ist zum einen natürlich nicht ganz falsch. Tatsächlich ist es so, dass auch die venöse Insuffizienz eine Funktion des Alters ist, also mit dem zunehmenden Lebensalter. Das heißt, dass wir natürlich den Schwerpunkt unserer Patientinnen und Patienten, die wir sehen, schon im vorangeschrittenen Lebensalter 40 bis 60 haben und jetzt nicht schwerpunktmäßig mit 15. Aber es gibt tatsächlich diese Bindegewebsschwäche, die ja angeboren ist, die vererbt wird, meist irgendein lieber Mensch, der einem das mit auf den Weg gegeben hat und man sich dem auch nicht verwehren kann, die ist da, die trifft auch gern und häufig auch mal junge Menschen. Das heißt, wir haben 20-Jährige, wir haben auch schon 15-Jährige, die dastehen und sagen, das kann nicht sein, ich gehe auf den Sportplatz mit meinen Freunden und ich habe Krampfadern am Bein. Es gibt es und dem muss man sich natürlich auch annehmen, gerade auch diese jungen Menschen leiden da vielleicht sogar noch deutlich mehr, als wenn ein 80-Jähriger mit Krampfadern durchs Leben läuft. Da kommt dann die Optik sehr zum Tragen. Aber natürlich hat auch dieser junge Mensch ein langes Leben vor sich, wo die Venen eben auch noch funktionieren müssen. Und wenn sie nicht funktionieren über mehrere Jahrzehnte, gibt es natürlich dann auch große Probleme. Aber du hast völlig recht, dass wir das schon zu Recht einer gewissen Altersstruktur zuordnen, weil es eine Funktion ist, umso länger ich eben lebe, umso länger ich auch diese Belastung, die Venöse habe und diese angeborene Bindegewebsschwäche, umso mehr macht sich das dann auch bemerkbar und kommt irgendwann zum Tragen. Mhm. Da spielen dann bei Frauen auch die Schwangerschaften eine Rolle. Die Schwangerschaften sind nicht die Ursache für ein Krampfaderleiden, aber sie sind häufig mit der Auslöser, der Katalysator, der die Dinge etwas schlechter macht, der häufig auch die Befunde dann verschlimmert, sodass dann die Frauen schon ganz klar sagen können, ich hatte das vielleicht schon vorher, aber mit der ersten, zweiten, dritten Schwangerschaft wird es dann erst ganz wild. Also es gibt dann schon Faktoren, die diese Prädisposition, diese angeborene Bindegewebsschwäche deutlich erschweren kann. Also wenn ich jetzt einen stehenden Beruf habe, im Verkauf zum Beispiel tätig bin und wirklich Zeit meines Berufslebens von morgens bis abends 10 Stunden stehen muss, dann ist das eine enorme Belastung für unser Gefäßsystem. Und wenn es dann auf solche Prädispositionen fällt, wird das eventuell deutlich schlechter ausfallen, als wenn ich jetzt als Landschaftsgärtnerin jeden Tag rumrenne und ganz viel Sport treiben kann und ganz viel in Bewegung bin.
Mhm. Muss mich total konzentrieren, weil während du redest, habe ich sofort 6 Fragen im Kopf, die ich eigentlich nicht alle vergessen möchte. Fangen wir mal kurz mit dem Bindegewebe an. Mhm. Ist eine Bindegewebsschwäche immer etwas, das sich zum Beispiel in Krampfadern niederschlägt? Oder erkennt man es auch daran, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, sehr früh im Alter vielleicht diese Schwangerschaftsstreifen schon hat, weil das Bindegewebe reißt oder man hat vielleicht schon Zellulite relativ früh? Einfach ein schwaches, also ich bin zum Beispiel ein Mensch mit einem eher schwachen Bindegewebe. Mhm. So, dem ist man ausgeliefert und es hängt auch zusammen.
Also es macht sich bei jedem vielleicht etwas unterschiedlich bemerkbar, aber es hängt schon zusammen. Also das Bindegewebe oder die Bindegewebsschwäche macht sich an den verschiedenen Körperstellen leider bemerkbar, bei vielen dann eben auch in Krampfadern oder wie du es gerade beschreibst, dass eben die Hautstruktur auch nicht mehr so straff ist oder dann gegebenenfalls auch bei Frauen mit Schwangerschaften Schwangerschaftsstreifen verursacht, weil die Haut einfach sich dehnt und nicht mehr so diese Festigkeit hat und die den Zusammenhalt hat. An verschiedensten Körperregionen kann sich das festmachen. Wir bezeichnen es als Bindegewebsschwäche, aber es ist nach wie vor jetzt nicht so, dass wir das auch in der Medizin ganz klar verifizieren können, an einer Struktur festmachen können. Aber wir gehen davon aus, dass das eben dazu führt, dass diese Aufhängeapparate auch an den Venen nicht mehr so straff sind, dass der Klappenschluss vollständig möglich ist. Aber du hast völlig recht, es macht sich an den verschiedensten Körperregionen leider häufig bemerkbar und man kann letztendlich nach wie vor im Prinzip nichts dafür tun. Mhm. Weil da immer auch die Frage ist, was könnte ich denn machen? Wenn ich dafür die Veranlagung habe, kann ich ernährungstechnisch und so mit meinen Lebensgewohnheiten, kann ich hier Dinge verändern, kann ich das selber bestimmen? Also die Bindegewebsschwäche, das ist schade, das ist leider, muss man sagen, man kann da aktiv dafür ausgesprochen wenig tun oder eigentlich gar nichts. Also auch ernährungstechnisch, es ist immer gut, wenn man sich gesund ernährt, überhaupt keine Frage. Das ist auch in verschiedensten Bereichen, in der Gefäßmedizin ist es auch wichtig, dass man hier darauf achtet. Aber man kann hier den Hebel eigentlich nicht wirklich konkret ansetzen und sagen, so, wenn du das machst, dann hast du keine Bindegewebsschwäche. Das gibt's leider nicht.
Mhm. Aber, und deswegen meine Frage, man kann ja wach sein und frühzeitig eventuell zum Beispiel auch es mal in Erwägung ziehen, mal zu einem Kollegen oder zu einer Kollegin von dir zu gehen, wenn man jetzt nicht gerade in München lebt, und sagen, Mensch, ich habe da so eine Bindegewebsschwäche, eigentlich seit ich mich zurückerinnern kann, und es einfach mal checken lassen, ob die Venen davon betroffen sind.
Unbedingt. Also das ist eine Empfehlung, die kann man auch absolut so aussprechen. Es ist immer sinnvoll, dass ich mir das einmal in die Hände eines Phlebologen, eines Gefäßmediziners, Angiologen. Es gibt ja, wie gesagt, da die verschiedenen Fachbereiche, die sich dieser Thematik annehmen, und auch natürlich individuell die Ärzte, und Ärztinnen, die sich dieser Venenproblematik auch annehmen, um mich da mal vorzustellen, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht auch Symptome, ich sehe bereits Hautveränderungen, ich sehe vielleicht auch Krampfadern, ich kenne die Beine meiner Mutter, meines Vaters, meiner Schwester. Wie schaut es bei mir aus? Und da den Status mal zu erheben und zu wissen, was mit den eigenen Venen Sache ist, wo man steht, hat man Probleme, hat man keine Probleme. Das ist absolut sinnvoll, weil man natürlich schon durch bestimmte Maßnahmen den Verlauf, den man eventuell durchlebt, schon im Griff hat. Und das ist halt eben die zweite Botschaft. Wir haben manche Dinge, können wir nicht beeinflussen, wie die Bindegewebsschwäche, die uns mitgegeben wird. Aber wir können aktiv, wir sind nicht Opfer, wir können dann aktiv schon auch Dinge tun, damit wir den Weg bestimmen, den wir gehen.
Wie viel 1000 Schritte am Tag empfiehlst denn du? Man hört ja immer dieses, also 10.000 wären schon super. Wer einen Hund hat, der erreicht das eigentlich schnell. Außer es ist so ein Tragehund, dann sind es wahrscheinlich weniger. Gibt es da so eine Faustregel?
Also ich selber glaube, dass es sehr viel wichtiger ist, dass wir die Wege immer wieder einbauen. Also noch viel wichtiger als am Ende des Tages zu sagen, ich habe 10.000 oder 12.000 Schritte, über die ich übrigens häufig auch nicht komme, muss ich ehrlichkeitshalber sagen, wenn ich morgens
ist in die Praxis... Menge.
Es ist eine Menge. Ja. Ich wundere mich immer, dass so viele immer sagen, ich bin da weit drüber. Bin immer ganz erstaunt. Es freut mich ja auch sehr. Letztendlich bildet es natürlich schon ab, dass ich auch viel gelaufen bin während des Tages. Aber ich glaube, dieses... Was mir für unsere Gefäße und vor allen Dingen auch für die Venen so wichtig ist, ist die Unterbrechung der Statik. Also wenn ich ganz viel sitze, dann ist es vielleicht wichtiger, dass ich während dieser sitzenden Tätigkeit immer wieder mal aufstehe, rumlaufe und mich bewege. Das ist eventuell viel wichtiger, als wenn ich dann nach einem langen 10 Stunden sitzenden Tag am Abend noch meine 12.000 Schritte mache. Also das ist eigentlich so die Botschaft, die ich mitgeben will. Wichtiger als jetzt diese Absolutzahl, die es natürlich dann auch abbildet, dass ich mich bewegt habe, ist eigentlich, wie gestalte ich meinen Tag? Also viele von uns müssen ja einfach sitzen und stehen. Das geht ja gar nicht anders, weil die Berufe das zum Teil nicht anders ermöglichen. Das ist klar. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache jetzt was anderes. Wenn ich in der IT tätig bin und den ganzen Tag irgendwie am Rechner sitze, dann sitze ich da nun mal. Kann jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt im Garten oder am Baum und mache, sondern dann muss ich mir aber bewusst sein, okay, ich stelle mir vielleicht sogar einen Wecker und stehe am Tag dann alle halbe, dreiviertel Stunde nach jeder Stunde aller spätestens auf, lauf rum, hol mir einen Kaffee, geh ein kleines Stück, und dann komme ich vielleicht auch nicht auf die Gesamtzahl meiner 12.000 Schritte, aber ich bin dauernd in Bewegung. Mhm. Und dieses unbewegliche Sitzen oder unbewegliche Stehen, das ist eigentlich das Gift für unsere Beine.
Mhm. Können uns Thrombosestrümpfe davor bewahren? Ist ja auch nicht irgendwie ganz unumstritten, glaube ich. Ne? Gerade wenn man nur diese Halbhohen hat, die so bis zur Kniekehle gehen, da wird ja auch was abgeschnitten.
Nee. Also ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Kompressionsstrümpfen.
Kompression.
Der Begriff der Thrombosestrumpf kam natürlich daher oder kommt daher, dass die Kompressionstherapie eine der zentralen Säulen für die Thrombose darstellt. Mhm. Aber der Begriff letztendlich ist erst die Kompression, also der Kompressionsstrumpf. Und der Kompressionsstrumpf ist, wenn man es mal ganz platt sagen möchte, für alle Menschen super. Es gibt eine kleine Gruppe, die arteriell von dem Einstrom, wie wir es vorhin eben schon mal hatten, dass der arterielle Einstrom blockiert ist, zum Beispiel durch eine starke Arteriosklerose. Und es kommt unten einfach weniger an, weil schon oben ganz viel zu ist. Wenn ich dann von außen auch noch drauf drücke, dann gehen wir davon aus, dass das eher dann das Ganze nochmal erschwert. Und da überwiegt dann der Schwerpunkt auf der Sauerstoffversorgung. Der Körper hat ja immer den Schwerpunkt auf der Sauerstoffversorgung und wir letztendlich in der Medizin auch. Das heißt, die Versorgung ist dann mal zentral wichtiger als die Entsorgung. Und deswegen würden wir diesen Menschen von einer Kompressionstherapie abraten.
Sowas weiß man dann aber in der Regel, oder? Wenn man sowas hat.
Genau, das weiß man in der Regel. Das ist eine kleine Gruppe an Menschen, die ja eine arterielle Durchblutungsstörung haben, die dann schon auch sehr ausgeprägt sein muss. Denen würde man abraten. Manchmal muss man einen Kompromiss gehen und vielleicht eine leichte Kompression anlegen. Aber alle anderen Menschen, kann man einfach mal so Pi mal Daumen sagen, die profitieren davon, dass wir unser Venensystem mit Kompressionsstrümpfen unterstützen, weil es von außen eine Kompression bringt, die definiert ist. Das kann man mit medizinischen Kompressionsstrümpfen oder mit Stützstrümpfen tun, die frei verkäuflich sind, die dann meistens ein bisschen angenehmer zu tragen sind, die vom Stoff her und von dem Anpressdruck einfach leichter, beim Anziehen leichter und beim Tragen schöner sind. Aber auch der medizinische Kompressionsstrumpf ist großartig, weil er ans Bein abgemessen wird. Und ich bin ein großer, ganz großer Freund von den unterschenkellangen Strümpfen. Okay. Die drücken nichts ab. Sie müssen richtig passen. Das ist das ganz Wichtige bei diesen Strümpfen. Die werden nicht in der Kniekehle endend getragen. Gerade die Herren, die gerne mal so richtig dran kräftig ziehen, die ziehen die bis zum halben Oberschenkel. Da können sie dann schon gleich gar nicht mehr hin. Aber die können auch nicht in der Kniekehle getragen, weil da schneiden sie auch dann wirklich ein und sind unangenehm. Das heißt, der klassisch oder gut passende unterschenkellange Kompressionsstrumpf, der endet 2 Fingerbreit unterhalb des Kniegelenksschwanz. Mhm. Und da würde er auch, wenn es ein medizinischer ist, abgemessen werden. Oder man kann schauen, ob man eben frei verkäufliche, die dann eben nicht abgemessen werden, auch an das Bein passen. Da gab es ja mal lange Unterschenkel oder kurze Unterschenkel. Da muss man einfach schauen, ob man da hinpasst oder ob man es dann doch einfach individuell abgemessen braucht. Und das ist großartig. Das sind Strümpfe, die sind unter der Hose, die sieht man kaum. Manchmal hat man mit den langen Strümpfen ein bisschen das Problem, dass sie unter der Hose so ein bisschen abschnüren, wenn man da vielleicht, also bei mir wird es wahrscheinlich das bisschen abschnüren, man sieht es dann unter einer engen Hose. An den Unterschenkeln sieht man gar nichts. Und sie haben einen enorm guten Effekt. Also das kann ich eigentlich nur rundherum als Empfehlung mit auf den Weg geben. Wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, am Abend sind die Beine schwerer und sie sind vielleicht auch sogar wirklich ein bisschen geschwollen oder man hat hier mit einem venösen Leiden zu kämpfen, auf jeden Fall. Unterschenkellange Strümpfe sind super.
Also wer einmal einen Langstreckenflug ohne Kompressionsstrümpfe gemacht hat und dann als Vergleich einen Langstreckenflug mit Kompressionsstrümpfen, der stellt das nie mehr in Frage.
Das stimmt.
Also ich weiß, 17 Stunden Reise nach Sri Lanka ohne, ich bin in meine Turnschuhe nicht mal reingekommen, so dick waren die Füße. Ja. Also ganz, ganz übel.
Und das erschwert dann gleich schon mal die ersten Urlaubstage im wahrsten Sinne.
Ne? Ja, das dauert lange, ne?
Ja.
Was genau staut sich da an? Ist es, man sagt ja immer, ich habe Wasser in den Beinen oder ich habe Flüssigkeit, ist es Lymphe oder was sammelt sich da unten?
Ja, auch. Also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt sich überlegt, man kommt vielleicht von der anderen Seite noch dazu, wenn man sich überlegt, was macht die Kompression, wenn ich sie anlege, damit es nicht dick wird. Wir erhöhen den Druck im Gewebe und wenn der Druck im Gewebe sehr niedrig ist, dann fließt mehr Flüssigkeit aus dem venösen und lymphatischen System ins Gewebe über und dann gibt es diese Stauung, dann gibt es diese dicken Beine und das ist tatsächlich Lymphflüssigkeit, das im Gewebe steht. Wenn man mit einem Ultraschall das Bein sich dann anschaut, sieht man wirklich die schwarzen Streifen im Gewebe. Das ist die Flüssigkeit. Das zeige ich auch meinen Patientinnen und Patienten häufiger, man sich das dann so wirklich richtig gut vorstellen kann, wie hier die Flüssigkeit in dem eigentlich homogenen grauen Gewebe, da ist dann so ein schwarze Streifen, die da durchziehen, das ist diese Gewebsflüssigkeit, das ist Lymphflüssigkeit, die da steht. Und wenn ich jetzt mit einem Kompressionsstrumpf von außen während meines Sri Lanka-Fluges drauf drücke, dann höre ich den Druck im Gewebe. Mhm. Der Druck im Gewebe ist höher als der im Gefäßsystem und es fließt weniger Flüssigkeit aus den Gefäßen ins umliegende Gewebe oder wird sogar auch zurückgedrückt und man kommt dann wirklich mit schlanken Beinen an und kann dann auch in diese ersten Urlaubstage relativ unbeschwert starten. Also das ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung. Ansonsten natürlich dann auch im Flugzeug viel bewegen. Also unterm Sitz, wenn man sitzt, immer wieder so kuppeln und Gas geben. Also diese Bewegung aus dem Sprunggelenk heraus. Das ist schon mal ganz gut, wenn man dann die Wadenmuskulatur wieder aktiviert. Ab und zu mal aufstehen, damit wir den venösen Abstrom und den lymphatischen im Beckenbereich wieder ermöglichen. Weil wenn wir sitzen, drücken wir das im Prinzip alles ab. Und wenn möglich auch mal eine kleine Runde Gangway hoch und runter, ohne die anderen zu sehr zu nerven. Aber so ein bisschen Bewegung ist ganz gut. Viel trinken, dann ist man automatisch auch öfter in Bewegung. Hm.
Jedes Mal, wenn ich die Beine übergeschlagen habe, was ich mir natürlich immer noch nicht abgewöhnt habe, was passiert, täglich wahrscheinlich dutzende Male. Und trotzdem habe ich doch zumindest so viel Bewusstsein, dass ich immer kurz denke, ah, ich glaube, das ist nicht so gut. Mythos übergeschlagene Beine. Mhm. Also praktisch das Knie, das sich in die Wade frisst.
Ja, also ich kann nicht beruhigen, die Phlebologin macht es auch. Mhm. Ich komme auch nicht, ich finde es, also ich persönlich finde es auch eigentlich eine ganz schöne Sitzposition. Ich versuche aber auch immer wieder ganz bewusst dann wieder mich anders hinzusetzen. Aber ich glaube, die Dosis macht hier auch das Gift. Das muss man eigentlich bei ganz vielen Dingen für uns immer festhalten, so wie auch hohe Schuhe. Ja, da ist die Dosis macht das Gift. Es ist physikalisch so, dass wenn ich mein Bein übereinander schlage, tatsächlich mit dem Eigengewicht des oberen Beines, meine oberflächlichen Gefäße, meine oberflächlichen Venen tatsächlich ein Stück weit abdrücke. Also die oberflächlichen Venen lassen sich sehr leicht komprimieren. Da brauche ich nicht wahnsinnig viel Druckverhältnisse. Und es reicht im Prinzip aus, dass die Kraft eben und das Gewicht des oben liegenden Beines das schon bewirken kann. Das ist aber jetzt für diesen kurzen Moment. In der Regel haben wir das ja 1-2 Minuten vielleicht aufeinander geschlagen. Dann haben wir meistens so viel Unruhe, allein, dass wir uns wieder ein bisschen bewegen müssen, dass wir dann die Beine wieder anders, entweder aufeinander, andere Seite oder auseinandernehmen. Und da passiert dann nichts, nicht viel. Wenn man jetzt sagt, ist es dann etwas, was die Besenreißer begünstigt? Das ist schwierig zu sagen. Also wenn ich jetzt wirklich ein Leben lang ständig meine Beine dauernd übereinander geschlagen hätte, könnte man sich vorstellen, dass vielleicht diese Venenzeichnung in den Kniekehlen darunter ein bisschen leidet. Aber dazu gibt es nichts. Und das ist vielleicht eine Vermutung, wenn man das exorbitant machen würde. Aber man muss sich jetzt eigentlich keine Sorgen machen, dass man ab und zu mal seine Beine übereinander, dass man jetzt die Besenreißer da bedient hat oder so. Die Besenreißer sind leider auch was, wofür man einfach eine Veranlagung hat, die kommen und wir haben 80-jährige Frauen, die haben nicht einen einzigen Besenreißer an ihren Beinen. Völlig irre und wunderschöne Beine und wir haben 20-Jährige, die sind von oben bis unten übersät mit Besenreißern und das hat man auch nicht im Griff.
Das ist aber was rein Kosmetisches.
Die Besenreißer sind prinzipiell was rein Kosmetisches. Bevor man Besenreißer behandelt, muss man aber immer sich die Venen anschauen.
Ja.
Ja, weil das wäre, wenn da noch eine venöse Insuffizienz ein Stückchen weiter tiefer verborgen wäre und wenn das noch nicht wüsste, weil es noch nicht zu wirklichen Krampfadern oder sonstigen Veränderungen geführt hat, man hat also nur Besenreißer und ich fange nur an den Besenreißern an zu arbeiten, kann es tatsächlich dazu führen, dass der Befund sogar schlechter wird, weil der Druck ja da ist und der auch irgendwo hin muss und wenn ich dann die vorhandenen kleinsten erweiterten Gefäße zumache, kann es sein, dass rechts und links, oben drüber, unten drunter, das Ganze sich nochmal verschlechtert und man nicht glücklich ist und das wäre der schlechteste Fall, bestenfalls es einfach gar nichts bringt. Und man ist ja auch dann selber zahlen muss. Und das sind dann meistens dann die Frauen, die dann sagen, ich habe das mal ein paar Mal machen lassen für viel Geld, aber es hat überhaupt nichts gebracht.
Ich gehöre dazu.
Deswegen, also da kann sein, muss nicht sein, kann auch einfach sein, dass es jetzt nicht, dass wirklich nichts gebracht hat, das gibt es auch mal, aber es kann auch sein, dass eine venöse Insuffizienz da ist, die noch nicht untersucht worden ist und die man zuerst behandeln muss, sehe ich auch bei mir in der Praxis.
Mhm. Und das kann man aber natürlich alles abklären. Und dann einfach im besten Fall ist es natürlich ein Tryout, ne? Also wenn keine Umstände gegeben sind, die das die davon abraten, also an Besenreißern, die werden ja, glaube ich, so verödet, oder wie ist der richtige Begriff?
Also genau, also das ist völlig richtiger Begriff, die Verödung, man kann es in der medizinischen Fachsprache Sklerosierung nennen, oder man hat, das ist die eine Möglichkeit, wie man einen Besenreißer behandeln kann, die andere ist die Lasertherapie, also die Hautlasertherapie, dass ich mit einem Hautlaser diese kleinsten Gefäße eben direkt auch verschließen kann. Das sind die
von
zwei.
Außen dann, oder?
Mhm, genau, das ist wie bei der dauerhaften Haarentfernung oder bei der Pigmentfleckenentfernung, wenn man mit dem Hautlaser, mit dem feinsten Laserstrahl da in diese alleroberflächlichsten Hautschichten die kleinsten Gefäße eben weglasert.
Das kann spannend. Man machen.
Genau, wenn für die ganz, ganz feinen, kleinen Gefäße ist das gut möglich.
Weil ich kenne das nur, dass man das auch unterspritzt praktisch oder dass man da reingeht irgendwie und das ist ja auch nicht ganz schmerzfrei. Mhm. Mit dem Laser tut das weh?
Ja. Ja. Das tut beides.
Wahrscheinlich, wie wenn mich jemand fragt mit der Tätowierung, boah krass, hat das wehgetan? Ja.
Ja.
Die Antwort lautet ja.
Genau. Also ich werde auch immer gefragt vor den Behandlungen, ist es schmerzhaft? Da sage ich ja. Es ist tatsächlich sehr überschaubar. Der Laser ist meistens bei den meisten. Und da muss man ja auch immer sagen, gerade das Schmerzempfinden ist so unglaublich unterschiedlich. Also das ist individuell, dass wenn man in solchen Behandlungen drin ist, man sieht so die ganze Bandbreite von nicht zucken und jemand sagt, ich spüre überhaupt nichts, haben Sie schon angefangen, bis dass jemand anfängt zu schreien, bevor man überhaupt loslegt. Also da ist eigentlich alles dabei. Aber man kann so mal ganz grob sagen, der Hautlaser ist in der Regel ein bisschen unangenehmer als die Verödungstherapie. Bei der Verödungstherapie wird über eine ganz feine, also wirklich die allerkleinste Nadel, das Gefäß wirklich angepiekst und dann bringt man einen Alkohol ein. Mhm. Dieser Alkohol ist 1968 schon zugelassen worden, also eher schon längere Zeit auf dem Markt. Es ist ein reiner Alkohol, es ist Polydorcanol. Das ist das einzig zugelassene Medikament in Deutschland für die Verödung von Venen. Gibt es in verschiedenen Konzentrationen. Und wenn man so ganz, ganz feine kleine Besenreißer macht, dann nimmt man die allerkleinste verdünnte Konzentration. Und dann wird es eingespritzt. Und der Alkohol führt dazu, dass die innere Gefäßschicht, dieses Endothel innen drin, dass das gereizt wird und sich die Vene verschließt, dieses kleinste Gefäß, und dann irgendwann abgebaut wird vom Körper. Mhm.
Spannend. Schauen wir uns nochmal die große Schwester der Besenreißer an, nämlich die Krampfader. Mhm. Was bedeutet erstmal die Diagnose Krampfader für eine Frau? Ist es alarmierend per se oder kann man damit viele Jahre leben? Was ist der nächste Schritt, wenn jemand erkennt, da hat sich eine Krampfader gebildet?
Also das ist eine ganz schöne Frage. Zu mir kommen ja die Frauen, weil sie meistens irgendwo, oder auch Männer natürlich, dürfen wir hier nicht, Männer und Frauen, es gibt ja auch ganz viele Männer, die betroffen sind, prozentual eben ein bisschen mehr Frauen, aber dementsprechend aber auch ganz viele, viele Männer. Die werden dann meistens allerdings von ihren Frauen geschickt.
Ist ja ganz untypisch,
weil es den Frauen irgendwie aufgefallen ist. Und also es fällt jetzt am Bein eine Krampfader auf, die hervortritt und man sich da Sorgen macht und man sucht dann eben die Phlebologinnen und Phlebologen auf. Und hier stellt sich dann raus, dass dieses Gefäß, das man sieht, in der Regel nur die Spitze des Eisbergs ist. Mhm. Das heißt, es ist die Hautvene, die erweitert ist, weil oben drüber irgendwo ein bisschen tiefer liegend in meistens eine Stammvene nicht mehr funktioniert. Und zwar die Klappen, die wir vorhin besprochen haben, dass diese Klappen, ich sage jetzt zum Beispiel mal im Oberschenkelverlauf, in einer Vene, die wir nicht sehen, da funktionieren die Klappen nicht mehr.
Das heißt, sie schließen zum Beispiel nicht richtig oder sie öffnen nicht richtig?
Nein, sie schließen nicht richtig. Genau, also das Öffnen geht problemlos, aber wenn sie schließen sollten, damit dieser stufenweise Transport zurück zum Herzen funktioniert, schließen sie nicht mehr richtig dicht ab und es fließt dann tatsächlich mit der Schwerkraft der Strom in die falsche Richtung, also Richtung Fuß. Und an irgendeiner Stelle des Beins kann es sein, dass dieser Druck, der da von oben kommt, nicht nur innerhalb dieser Stammvene entlangläuft, sondern auch an die Hautoberfläche, in die einmündenden kleinen Hautgefäße, die ja auch da reinfließen sollten, um das venöse Blut abzutransportieren. Und wenn es rückwärts fließt, dann geht es in diese kleinsten Gefäße und die können dem Druck nicht standhalten, weil sie eben nicht ganz so starr aufgebaut sind wie Arterien und deswegen sich einfach erweitern und dann sichtbar werden. Mhm. Das heißt, Krampfadern wachsen nicht, sondern es sind kleinste Hautgefäße, die da schon immer vorher waren und dann durch diesen veränderte Druckverhältnisse einfach sich erweitern und sichtbar werden. Und diesen Rückstrom ins Bein, den kann ich mit dem Ultraschall messen. Mhm. Den kann ich anschauen, da kann ich meine Messungen machen und sagen, hey, schau hier, das kann ich auch wunderbar zeigen am Ultraschallbild. Und ich empfehle auch jeder Patientin und jedem Patienten, der beim Phlebologen sich das anschauen lässt, soll sich das zeigen lassen, wo dieser Rückstrom ist, damit man selber das mal sieht und sieht, aha, da fließt es wirklich in die falsche Richtung, um das mal selber auch zu sehen, ich sehe diesen Rückstrom in mein Bein. Finde ich ganz wichtig. Mhm. Mache ich auch immer, zeige ich auch immer. Und wenn ich das sehe, dann beruhige ich auch immer gleichzeitig meine Patientinnen und Patienten, weil es ist keine dramatische Erkrankung. Und das ist das ganz Gute und Wichtige auch zu sagen. Es wird leider, muss man auch so ehrlichkeitshalber sagen, manchmal auch von Kollegen und von Kolleginnen etwas dramatisiert. Das braucht es aber gar nicht. Es braucht ein ganz vernünftiges Augenmaß, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Das ist keine lebensbegrenzende Diagnose. Damit werde ich 95. Mhm. Das wird mein Leben nicht begrenzen. Ich muss also jetzt nicht irgendwie abends mir eine Pulle Schnaps, weil ich sage, das war's. Weihnachten wird schwierig. Nein, also es ist eine Es ist eine medizinische Diagnose, es ist also keine reine Ästhetik, aber es ist keine Dramatik. Wir müssen also jetzt nicht irgendwie über dramatische Dinge sprechen, sondern wir können davon ausgehen, dass wenn wir es nicht behandeln, dann werden sich diese Situationen so weit verschlechtern, dass es medizinisch relevant wird. Beschwerden auftreten, vielleicht auch mal ein offenes Bein auftritt, die Haut verändert sich. Es kann oberflächliche Venenthrombosen geben. Das schon. Also schon Befunde, die medizinisch relevant sind. Aber die tiefe Beinvenenthrombose ist damit nicht vergesellschaftet. Das ist ein Krampf aller Leiden. Da gibt es oberflächliche Venenthrombosen. Man braucht diese Differenziertheit, damit ich nicht über die Angst meine Patientinnen und Patienten an mich binde und zu einer OP überrede, sondern ganz normal aufkläre und sage, ja, das sollte man tun. Aber wenn wir jetzt nichts machen, dann passiert in der Sekunde nichts Schlimmes. Das wird langfristig für Sie aber Folgen haben. Und diese Differenziertheit, dafür braucht man Zeit. Ja, das kann ich nicht in 2 Sekunden. Dafür brauche ich Zeit, das muss ich erklären, damit ich, und das ist mir immer ganz wichtig, Patientinnen und Patienten mitnehme, auf Augenhöhe. Und dafür ist auch dieses Buch letztendlich da, aufzuklären, aufzuräumen mit all diesen Mythen und zu sagen, da kann man was tun, man sollte was machen, aber wir brauchen doch eine gewisse Gelassenheit in diesem Punkt.
Ist denn eine OP unumgänglich?
Nein, nicht zwingend. Auch da ist es wichtig, klar, ganz klar aufzuklären, zu sagen, die Situation ist so, Sie haben ein Krampfaderleiden. Man kann es mit Kompressionsstrümpfen, weil ich ja von außen komprimiere, weil ich dann diesen Rückstrom unterbinde, weil ich dann im Prinzip eine Situation schaffe, wie mit gesunden Venen, Abstrom über das tiefe Venensystem. Ich kann natürlich mit Kompressionsstrümpfen auch eine OP umgehen. Nur es gibt keine Heilung. Ja, es gibt nie eine Heilung. Also es wird nie nach 3 Jahren konsequenten Tragen eines Kompressionsstrumpfs.
Die entwickelt sich nicht zurück.
Die entwickelt sich nicht zurück. Also das ist so. Und man kann jetzt sagen, tragen Sie es 10 Jahre, dann ist die Situation die gleiche wie heute. Bestenfalls ist es da nicht schlechter geworden. Und damit kann man durchs Leben gehen. Und es gibt auch viele Patientinnen und Patienten, die genau diesen Weg gehen. Muss man aber auch so ganz klar besprechen. Ansonsten ist die Operation die Alternative, um der Sache Herr zu werden und sich dieser lästigen Krampfadern dann auch zu entledigen.
Und die werden dann, was ich eine gruselige Vorstellung finde, die werden dann gezogen, heißt das. Macht man das noch so?
1907.
Hat man das so gemacht?
Hat ein sehr mutiger Mann einfach beschlossen, er probiert das mal. Und da man ja keinerlei Möglichkeit hat, diese Klappen wiederherzustellen in ihrer Funktion, kann ich eigentlich nur das Einzigste machen, dass ich die Vene in dem Abschnitt, in dem sie nicht mehr funktioniert, rausnehme. Das war damals schon ein sehr richtiger Gedanke, weit noch bevor man eigentlich mit dem Ultraschall wirklich so Funktionen anschauen konnte. Eigentlich ganz spannend. Und er hat es einfach versucht, 1907, der Patient hat überlebt. Und
da machte man das ja auch noch so, ne? Wir schauen mal, 1907 vielleicht, wir wissen es nicht, ja, hurra.
Hat geklappt.
Ja.
Ja, kann man jetzt bewerten. Aber seitdem machen wir das. Das nennt man das sogenannte Stripping der Venen. Hat sich ein klein bisschen natürlich modifiziert. Es ist ganz klar, hygienische Bedingungen und auch der Ablauf der OP hat sich natürlich nochmal verändert. Grundsätzlich, die Technik ist die gleiche. Es geht ja immer um die Stammvenen, also ein oberflächliches Venensystem, das dann in die tiefe Vene einmündet. Und es gibt da 2 lange Stammvenen, die große und die kleine Rosenvene. Und die mündet dann zum Beispiel die große in der Leiste, in die tiefe Vene. Und deswegen muss ich in der Leiste meinen großen Schnitt machen, da in die Tiefe präparieren, diese Einmündungsstelle absetzen. Dann wird die Vene tatsächlich mit einer Sonde sondiert und die Sonde hole ich unten irgendwo aus dem Bein raus, verknote oben die Vene und dann ziehe ich hier dran. Genau.
Wow.
Ja. Genau, ist auch so, wie man es jetzt sich vorstellt. Ja. Es ist interessant, dass unser Körper aber das auch alles gut wegsteckt. Also es klingt nach einem riesengroßen Eingriff. Es ist in dem Alltag ein ambulant durchzuführender, wenn der Patient und Patientin das auch medizinisch soweit verkraftet oder auch dafür überhaupt in der Lage ist, ein ambulant durchzuführender Eingriff, wo die Patienten anschließend auch aufstehen und nach Hause gehen. Also es ist eine Technik, die sich bewährt hat, die wir prinzipiell auch nicht verteufeln müssen. Aber wir haben heute tatsächlich modernere Methoden.
Als 1907, na Gott sei Dank.
Aber die sind auch schon 25 Jahre auf dem Markt. Also ganz modern ist auch nicht mehr. Viele Sachen, die 25 Jahre sind, findet man nicht mehr modern. Also so richtig modern ist es nicht. Aber es ist natürlich etwas neuer und deutlich schonender, minimalinvasiv. Laser und Radiofrequenz kommen zum Einsatz. Hitze von innen heraus auf die Venenwand abgegeben über den minimalsten Zugangsweg, 2 mm groß, Du merkst, die Unterschiede sind schon riesig und sehr, sehr schonendes Verfahren, bei dem es im Prinzip noch nicht mal mehr ein Skalpell braucht. Ja. Mhm. Was natürlich die Chirurgin in mir, aber...
Irre, interessant. Bevor wir mal über die Gendermedizin sprechen, nämlich die Unterschiedlichkeiten zwischen Frauen- und Männerbeinen, hätte ich noch eine Frage vorher, nämlich was sind die absoluten No-Gos, mit denen wir unseren Beinen wirklich schaden, sage ich ganz bewusst.
Also das, man kann es auf den Punkt bringen, wo wir vorhin schon waren, das statische Element. Das ist das Schlechteste, dafür sind wir nicht gemacht. Mhm. Also das, was wir heutzutage tun, viele von uns tun müssen, morgens sich ins Büro setzen und abends nach Hause gehen, dafür ist der menschliche Körper nicht gemacht. Wir sind für dieses Sitzen so nicht geschaffen.
Und ja nicht nur in Bezug auf Venen, sondern auf den ganzen Bewegungsapparat und das Herz-Kreislauf-System.
Ja. Das ist tatsächlich Gift. Also für unsere Beine absolut. Es ist für die Venen schlecht, es ist natürlich auch die Arterien. Insgesamt, wir brauchen die Bewegung und man kann wirklich nur zurufen, das A und O für einen gesunden, die Grundvoraussetzung für unseren Körper ist eigentlich, in Bewegung zu bleiben. Mhm. Wir sind gemacht fürs Rennen, fürs Laufen, fürs Hüpfen, fürs Springen, fürs Tanzen, auch fürs Sitzen, aber eben auch. Und das müssen wir sehr, sehr viel mehr berücksichtigen. Ich werde immer auch gefragt, wie ist es mit diesen hoch-tief gestellten Tischen? Und das ist sicherlich auch sinnvoll für den ganzen Bewegungsapparat, wie du es gerade schon gesagt hast, aber letztendlich auch für die Gefäße, weil wir damit zumindest mal in der Bewegung wieder drin sind. Also wenn ich das ab und zu mal während des Tages wirklich verändere und meine Position verändere und vom Sitzen zum Stehen und wieder zurück und auch im Stehen ja auch eine gewisse Mobilität meistens habe. Ich stehe ja sehr viel weniger statisch, als ich sitze. Mhm. Das ist alles zu begrüßen. Und insofern ist das völlig richtig und gut, dass wir in solche Richtungen gehen, über Arbeitsplätze, wie kann ich physiologisch auch für die Gefäße, für unseren ganzen Körper, wie kann ich Arbeitsplätze gestalten? Da gehen wir in die richtige Richtung, ganz bestimmt.
Mhm. Also Bewegung ist wie immer und wie so häufig einer der wichtigen Schlüssel. Ich war total überrascht bis erschrocken, als ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch dich gehört habe bei einem Kollegen in einem Podcast und da die Information bekommen habe, dass nach wie vor viele Studien, die gemacht werden, nur an männlichen Patienten gemacht werden, selbst wenn es um Frauenmedizin geht. Mhm. Stimmt das?
Das ist die Historie, der wir unterliegen. Also
es ist ja verrückt.
Finde ich auch. Also nach wie vor. Dieses Bewusstsein in allen Bereichen, also in Studien, in Anwendungen, auch im Alltag, der Dinge, die ausgetestet werden, dass eigentlich hier, also das, wo wir heute stehen, dass wir auf Ergebnisse zurückgreifen, die wirklich den Mann im Fokus haben und die Besonderheiten der Frau überhaupt nicht im Gedanken der Gedankenwelt hatten. Das ist Fakt. Zum Glück ist es tatsächlich so, dass wir heute auch in den Studienprotokollen und auch den Anforderungen, die wir haben, es hat sich vieles schon geändert. Das heißt, wenn ich heute mit einer Studie mich irgendwo, also wenn ich eine Studie durchführen möchte, dann muss ich nachweisen und muss ich beweisen und sagen, warum nehme ich nur Männer, wie ist meine Population, die muss mittlerweile orientiert sein. Aber jetzt ist natürlich heute und diese Ergebnisse werden uns in der Zukunft vorliegen. Und das ist so zu begrüßen, dass hier Dinge sich geändert haben, dass die Gedankenwelt sich hier geändert hat. Und da stehen wir in ganz vielen Bereichen wirklich erst am Anfang.
Ist ja so irre, weil dann es würde ja bedeuten oder hätte ja bedeutet, dass der Prototyp des Menschen männlich ist.
Ja. Ja, so von diesem Ausgangspunkt. Also das Ganze hat natürlich verschiedene Gründe. Das eine ist eine Geisteshaltung, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und die ist da. Die war da. Die ändert sich jetzt gerade und das ist gut so. Aber die war ganz, ganz bestimmt über viele Jahrhunderte vorhanden und im letzten Jahrhundert auf jeden Fall. Der Prototyp des Patienten und Patientin, die ich anschaue, das ist der männliche Körper. Und Natürlich war den Medizinern auch klar, dass da die Gynäkologie hier auch noch eine wichtige Stellenwert hat und da Unterschiede sind. Aber der Rest wurde eigentlich als, das ist der männliche Körper. Und diese Gedanken und dieses medizinische Wissen und diese Ansätze, die sind immer noch heute in unseren Köpfen drin. Und dann kamen natürlich Sachen dazu, wie der Contergan-Skandal. Mhm. Nachdem ja im Prinzip Studien, auch mit Schwangeren, Medikamentenaustestungen, das wurde nicht mehr gemacht. Da wurde das klar auch letztendlich verboten, dass man hier überhaupt da dieses Risiko mit reinnimmt. Das macht auch keine Versicherung, hat das mitgemacht, dass man Medikamente an potenziell schwangeren Menschen, Frauen da austestet, das gab es gar nicht. Mhm. Weil man da die große, große Sorge hatte, zu Recht, wer weiß, da sind dann Millionen Forderungen und wie kann man damit umgehen. Und dann kommt natürlich auch noch ein wichtiger Aspekt dazu. Wenn du dir mal ein Bild anschaust, wie der hormonelle Zyklus der Frauen, wie das ausschaut, diese Grafik, wie viel unterschiedlich da während unserer Zyklusphasen die Hormone, wie die da hoch und runter gehen, das zu begreifen, ist ja eh schon schwer genug. Wenn ich jetzt Medikamente austeste, dann muss ich ja im Prinzip mir die Mühe machen zu überlegen, wenn ich es bei einer Frau austeste, an welchem Punkt dieser Zykluszeit ist sie denn gerade? Mhm. Und wenn ich sie beim Mann austeste, habe ich das zwar ganz gering schwankend, aber im Prinzip ist das völlig stabil.
Mhm. Und also linear, ne?
Linear. Und, ja. Und diesen Aufwand, dass ich sage, ich habe jetzt eine Population, aber ich kann gar nicht die Frau am ersten Zyklustag mit der Frau am 28. Zyklustag, kann ich eigentlich gar nicht vergleichen, wie jetzt das Medikament anschlägt. Diesen Aufwand, das macht auch niemand, also machte niemand. Und das sind alles so Grundvoraussetzungen, die gerade was das angeht, was Medikamenten angeht, Austestungen und Studienlagen einfach sehr, sehr erschwert hat. Aber wir haben ja natürlich viele andere Bereiche, die auch ganz spannend sind in der Gendermedizin. Das heißt, es geht ja nicht nur um Studien, es geht nicht nur um die Frage, wirkt bei dir jetzt das Medikament ganz genauso wie bei männlichen Kollegen? Ist es exakt gleich über den Tag verteilt? Müsstest du es an einem anderen Zeitpunkt einnehmen, anders zyklusabhängig, andere Dosierung einnehmen grundsätzlich oder überhaupt ein anderes Medikament? Wirkt es bei dir überhaupt? Das sind ja alles super, super, super spannende Fragen, wo wir noch ganz viel an vielen Punkten wirklich am Anfang stehen. Aber wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass die Frauen auch in der Medizin, sei es als Ärztin, sei es als Patientin, ganz anders agieren. Mhm. Mit anderen, andere Sichtweise auf die Dinge haben. Also eine Situation anders auch als Patientin in ihrer Schwere beurteilen. Wann gehe ich zum Arzt? Wir wissen, dass Männer und Frauen vollkommen unterschiedliche Zeiten haben, wann sie sich Hilfe holen. Und wie sie sich Hilfe holen. Ich habe gerade schon mal gesagt, meistens kommen die Männer, weil die Frauen irgendwie gesagt haben, du da an deinem Bein, das sieht irgendwie nicht schön aus, mach da mal was. Von sich aus kommen ganz viele nicht.
Woran liegt das, glaubst du? Also ich bin immer total verwundert, weil für uns Frauen, vielleicht spielt es auch eine Rolle, wobei das ja auch eher ein Phänomen der Neuzeit ist oder der letzten 100 Jahre, ist es zum Beispiel vollkommen normal, regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge zu gehen. Mhm. So ein bis zweimal im Jahr. Das heißt, wir werden relativ früh in unserem Leben darauf schon geprimed. Mhm. Und das gibt es bei Männern nicht. Also Jungs werden nicht im Alter von 16 oder 17 Jahren zum Urologen geschickt. Einmal oder zweimal im Jahr. Glaubst du, dass wir Frauen, weil ich habe schon den Eindruck, das ist jetzt meine persönliche Empfindung, die ist nicht evidenzbasiert, aber ich habe schon den Eindruck, dass Frauen mit Vorsorgeuntersuchungen überhaupt kein Thema haben und Männer haben damit ein Riesenthema.
Das ist ein unglaublich interessanter Aspekt und Ansatz, dass wir als Frauen da durch unsere gynäkologische Vorsorge in eine ganz andere Primung kommen. Da ist sicherlich ganz viel dran. Da ist ganz viel dran. Dann spielen, also da glaube ich, da gebe ich dir hundertprozentig recht, dass das eine Rolle spielt. Dann ist so ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, das Hinterfragen, ist das alles gut, wie es ist, die auch vielleicht ein Stück weit die Unsicherheit oder auch die Sorge, dass da was nicht sein könnte, vielleicht mag man sagen, eine gewisse Ignoranz oder auch mein Körper muss funktionieren, bis er irgendwann vielleicht auch nicht funktioniert. Es gibt ja auch viele Männer, die dann irgendwann im mittleren Lebensabschnitt von Erkrankungen auch richtig überrascht werden, wo so einschneidende Ereignisse auf einmal da sind, wo dann zu einer Lebensveränderung führt, die bis dahin überhaupt noch keine Relevanz hatte. Mhm. Also wir haben, glaube ich, generell sehr unterschiedliche Arten, mit unserem Körper umzugehen, ihn zu beurteilen, ihn zu betrachten und uns Hilfe zu holen. Das mag in der Sozialisierung liegen. Ist die Frage, ob das bei Menschengruppen, die jetzt vielleicht nicht ganz so auch in so Vorsorgeuntersuchungen drin sind, ähnlich ist. Aber ich glaube, man muss dem Rechnung tragen. Und das ist das ganz Wichtige. Man muss dem Rechnung tragen, dass wir unsere Beurteilung da nach auch von ärztlicher Seite dem Rechnung tragen, dass wir sagen, wir sind uns bewusst, dass Frauen und Männer unterschiedlich mit ihrem Körper umgehen, auch Beschwerden unterschiedlich schildern. Ja, wenn ich da sitze und das nur über einen Kamm schere, ich muss mir doch klar machen, dass eine Frau ihre Beschwerden ganz anders schildert, auch ganz andere Bedürfnisse hat, als der nächste Patient, der ein Mann mit 80, kommt doch mit ganz anderen Bedürfnissen an, als die 20-Jährige, dem Rechnung zu tragen. Mhm. Dafür appelliere ich so sehr. Ich glaube, dass das ganz viel eigentlich schon gelebte Realität ist, aber da noch mehr unseren Fokus drauf zu legen und auch da die beiden Geschlechter. Und das Wichtige ist ja, Gendermedizin bedeutet ja nicht, wir nehmen die Frau in den Fokus. Also es ist ja keine frauenspezifische Medizin, sondern es geht um Balance, es geht ums Individuum. Es geht darum, wirklich den Menschen zu erkennen und individuell für diesen Menschen dann das Richtige zu finden. Und da spielen eben diese Gender-Aspekte auch eine ganz wichtige Rolle.
Mhm. Und dennoch heißt dein Buch ja Venusvenen, also sprich, es geht um die Venen von uns Frauen und das Frauenbein ist das, was dir ganz besonders, also beide Genderbeine liegen dir am Herzen. Aber was ist das, was das Frauenbein unterscheidet vom männlichen Bein?
Der ganz große Unterschied, glaube ich, liegt darin, dass wir Frauen unseren Beinen sehr viel mehr Beachtung geben. Auch da kann man hinterfragen, woher kommt das? Ist das die Sozialisierung? Was hat das Bein für uns wirklich als für Frauen für eine Bedeutung? Ich mal überspitzt gesagt, auch sexual, Objekt der Begierde oder uns bis hin einfach, dass wir häufig und ganz viele Frauen sehr stark hadern mit ihren Beinen. Da ist das Bein, hat einen ganz anderen Gewichtung als für die Männer. Bei den Männern, es gibt eigentlich wenig Männer, die sagen, mir sind meine Beine irgendwie jetzt besonders wichtig oder ich hadere mit der Optik. Also die meisten sitzen da und sagen, das ist ein großartiges Bein, sieht super aus. Und du sagst, naja, kann man jetzt auch anders betrachten. Aber es ist gerade umgekehrt bei den Frauen. Ganz viele Frauen sagen, meine Beine sind überhaupt nicht schön. Und man denkt sich so als Betrachterin, doch, die sind super. Ich weiß gar nicht so richtig, wo das Problem liegt. Also die Frauen haben einen ganz eigenen Zugangsweg zu ihren Beinen und haben auch an den Beinen relativ viel Probleme, die man angehen muss. Und deswegen ist dieses Buch wirklich spezifisch für Frauen, die mit ihren Beinen unterschiedliche Probleme haben können. Ich habe da also 10 verschiedene Frauen, die ich begleite, von den kalten Füßen zum Beispiel auch mal gesprochen, das in sonstigen Werken eigentlich nie irgendeine große Beachtung findet. Kalte Füße, dann die geschwollenen Beine, die schmerzenden Beine, wo eigentlich keiner so richtig weiß, wo kommen die Schmerzen her. Aber auch natürlich Krampfadern, über die wir gesprochen haben. Die Thrombose, die auch für viele Frauen in den verschiedenen Lebensabschnitten so bedeutet, ist, weil zum Beispiel die Pilleneinnahme das Thromboserisiko fördern kann oder die Einnahme von Hormonen in den Wechseljahren oder während der Schwangerschaft. Das heißt, da gibt es natürlich nochmal ganz eigene Aspekte, warum für Frauen die Thrombose auch so eine Bedeutung hat. Also da gibt es so die verschiedenen oder auch die Schaufensterkrankheit bei der arteriellen Problematik, die dann auch bei Frauen nach den Wechseljahren vielleicht sehr viel gravierender ausfällt als für Männer. Also die Frauen haben mit ihrem Beinen durchaus ein Thema. Und sie da abzuholen und dann auch wieder zu sagen, ihr Lieben, eure Beine sind so viel schöner, als ihr glaubt und sie sind so viel besser und sie haben für euch so eine große Bedeutung und ihr könnt darauf laufen und was du am Anfang so auch so schön gesagt hast, wir können laufen, springen, hüpfen, tanzen und wir stehen mit unseren beiden Beinen so fest im Leben und da eine gewisse Dankbarkeit und sagen, da möchte ich gerne meine Frauen auch mitnehmen und hinbringen.
Ja, total schön. Total schön. Die kalten Füße, da habe ich jetzt echt gestaunt, weil kalte Füße ist, glaube ich, so ein Phänomen, das jede Frau kennt und wenige Männer. Ich dachte mal, es hätte mit dem Blutdruck zu tun.
Also für die kalten Füße, und es ist tatsächlich so, dass wirklich viele, viele Frauen unter kalten Füßen leiden, was auch die Lebensqualität durchaus auch einschränken kann. Also es wird ja immer so ein bisschen belächelt und die sind nur dafür da, dass wir dann nachts unsere Beine zu dem Partner rüberschieben können. Und unabhängig von dem Belächeln ist es tatsächlich so, dass wirklich die Lebensqualität hier deutlich sinken kann, wenn ich bestimmte Aktivitäten gar nicht mehr so richtig genießen kann. Also in meinem Buch beschreibe ich die junge Frau, die gerne Skitouren geht mit ihrem Freund, die einfach sehr sportlich ist, aber die diese Skitour, das ist für sie eigentlich Qual, weil sie so kalte Füße bekommt auf dem Weg nach oben, dass sie das eigentlich nicht mehr genießen kann. Und das kann ihr Freund gar nicht richtig nachempfinden. Der hat ein kleines, dünnes Paar Söckchen da in seinen Schuhen an und sagt, was hast du eigentlich? Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, das wir generell in der Gesellschaft haben. Wenn ich selber nicht dran leide, dann kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, was das wirklich bedeutet. Und deswegen kann man natürlich die ganze Männerschaft gerne über Frauen lächeln und lachen, die kalte Füße haben. Aber es ist ein Thema, das das Leben durchaus beeinflusst. Kann. Viele Frauen leiden darunter. Ja, mannigfaltige Fragestellung, wo kommt's her? Blutdruck ist auch ein Thema. Es ist die veränderte Muskelmasse oder unterschiedliche Muskelmasse, die da ist. Es ist aber auch ein Thema der Gefäßengstellung, weil einfach der Sympathikus die Gefäße engstellt. Viele Frauen wirklich sehr hohen Aktivitätssympathikus haben und da gar nicht so richtig runterkommen. Und das sind so die verschiedenen Aspekte, die ich auch angesprochen habe, wo wir vielleicht auch als Frauen ein bisschen ansetzen können. Um das, mir geht es in vielen Punkten darum, das Bewusstsein dafür herzustellen und zu sagen, ich habe das. Ich habe kalte Füße und ich möchte dran was tun. Und es ist nicht nur jetzt irgendwie lustig, sondern ich möchte gerne was machen, weil es mich so stört. Und ein Aspekt ist natürlich wirklich, sich diese Wärme, die Wärme sich zu holen, ganz bewusst zu holen und zu sagen, ich darf mir die Wärme holen. Ich muss mir das gar nicht irgendwie rechtfertigen. Ich zum Beispiel habe unter meinem Schreibtisch, und ich denke, du nimmst meinen Worten, dass ich hier auch Betroffene bin, ich habe unter meinem Schreibtisch eine Heizmatte liegen. Die ist elektrisch, und wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, auch gerade abends und in der Nacht noch was arbeite, dann habe ich meine Füße auf einer warmen Heizmatte.
Ach, wie herrlich.
Großartig. Mhm. Oder Socken auf die Heizung legen, morgens in warme Socken steigen. Wirklich nachts, das machen ja auch schon viele, aber ein Kirschkernkissen oder sonst irgendwie was Warmes, Wärmflaschen, bin ich jetzt nicht so, weil ich immer Sorge habe, dass die auslaufen und irgendwie Verbrühungen machen, aber auf jeden Fall irgendwas Schönes, Warmes sich ins Bett holen. Also wirklich einfach sagen, ich trage dem Rechnung. Es gibt einmal Heizsohlen, die man sich besorgen kann in die Schuhe und so. Ja, also dem und... Ja, und dem das wahrnehmen und sagen, ich habe ein Recht auf Wärme an meinen Füßen.
Siehst du, und deswegen passt du auch so wunderbar in diesem Podcast, weil es ja immer um Bewusstsein geht und um neugierig sein und um die Forschungsreise. Und das mit den kalten Füßen, hast du total recht, da mangelt es, glaube ich, einfach ein bisschen an Empathie, weil kalte Füße per se kein Todesurteil sind und dennoch können sie einfach unglaublich belastend sein. Und das war doch jetzt auf jeden Fall schon mal noch eine schöne Inspiration. Ich würde dir gerne kurz vor Schluss, auch wenn das jetzt so ein harter Themencut noch mehr ist, aber ich finde es unheimlich wichtig und ich möchte das auf keinen Fall in dieser Folge außen vor lassen, ist das Thema Thrombosen. Weil eine Thrombose natürlich schon eine ernste Angelegenheit sein kann, im Zweifelsfall oder im schlimmsten Fall lebensbedrohlich. Woran erkenne ich überhaupt eine Thrombose?
Also die Thrombose, das ist das Schwierige, die Thrombose kann ein Chamäleon sein. Es gibt klassische Symptome, die für eine Thrombose sprechen und die vermuten lassen, es könnte eine Thrombose sein, könnte auch was anderes sein, aber die uns vermuten lassen, könnte eine Thrombose sein. Das ist immer das gestaute Bein. Wir müssen uns ja kurz überlegen, die Thrombose verschließt den venösen Abstrom. Das heißt, arteriell fließt das Blut in das Bein hinein, aber es kommt nicht mehr raus, also es staut sich. Und deswegen ist die Stauung des Beins auch das, was klassische Symptome verursacht. Das Bein wird dick, es wird rot, es wird überwärmt und es tut weh. Und das ist relativ plötzlich. Also das kommt relativ spontan, vielleicht nach einem Langstreckenflug, vielleicht nach einer OP, vielleicht nachdem ich irgendwie in der Krippe im Bett lag oder aber einfach auch so, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Und jetzt kann es aber auch sein, dummerweise, dass Thrombosen vollkommen stumm ablaufen, dass man kaum was merkt. Und wir untersuchen ein Bein und sagen, Menschenskinders, die Venen sind ja zu, wann ist denn das passiert? Und Patienten wirklich nichts merken. Aber das ist auch denkbar, dass auch die Symptome relativ mild sind. Grundsätzlich kann man sagen, dass jeder unklare Beinschmerz gehört abgeklärt. Also wenn ich diese Art von Symptomen habe, dass ich plötzlich ein dickes Bein habe, Schmerzen habe, gerötetes Bein habe, heiß, dann muss es eigentlich abgeklärt werden. Und das ist zwar blöd, weil es eventuell nachts ist oder am Wochenende oder an Weihnachten und ich jetzt eigentlich keine Lust habe, mich in die Notaufnahme zu setzen.
Also wirklich schnell abgeklärt werden.
Ja, ganz genau. Weil die Thrombose prinzipiell, hier das thrombotische Material, kann mit dem venösen Blutstrom ein Stückchen abgefliegen und fortgeleitet werden und dann in den Lungenarterien eine Verstopfung verursachen und an der kann man sterben. Mhm. Das heißt, das potenzielle Risiko der Thrombose ist, genau wie du gerade sagtest, wirklich, dass man hier in Lebensgefahr sich begibt und in Lebensgefahr ist. Und deswegen muss man ganz, ganz zügig handeln. Und da hat es auch keinen Sinn, noch zu sagen, jetzt ist das Wochenende, jetzt mache ich erst was anderes und mache das am Montag früh. Nee, das ist gerade falsch. Also wirklich, wenn ich einen Verdacht und wenn ich Probleme habe, dann muss ich das zeitnah abklären lassen. Dann muss ich einen sauren Apfel beißen und mich dann einfach 4 Stunden in die Notaufnahme setzen, um eine Diagnose zu erhalten und die dazu passende Therapie kann auch was ganz anderes sein, was dahinter steckt. Aber das muss man ernst nehmen, völlig richtig.
Vielen Dank. Wer weiß, wem wir jetzt gerade das Leben gerettet haben. Das war mir jetzt einfach wichtig, nochmal kurz vor Schluss, weil das Thema gehört natürlich unbedingt auch in eine Podcast-Folge, nicht nur über Frauenbeine, sondern über Beine im Allgemeinen. Und man neigt dann ja doch dazu, ein bisschen zu bagatellisieren und zu denken, ja, dann gehe ich halt nächste Woche mal zum Arzt. Aber in so einem Fall, wenn man das jetzt hier gehört hat, dann ist man vielleicht auch ein bisschen bewusster schon für die Zukunft, weil es kann doch auch jeden treffen, ne?
Jeden. Keiner ist davor gefeit. Es gibt Menschen, die dafür vielleicht mehr Disposition haben und prädispositioniert sind. Wir haben vorhin die Frauen schon mit Pille und Wechseljahre, Hormonersatztherapie oder Langstreckenflug. Also es gibt schon Risikosituationen, die einfach da sind. Aber grundsätzlich kann es jeden treffen.
Ja. Dr. Kerstin Schick war das, Gefäßchirurgin und Fachärztin für Phlebologie. Venus Venen heißt ihr wunderbares Buch, erschienen bei Lübbe Live. Der Link zu Kerstin und zu ihrer Arbeit und natürlich auch zum Buch, der ist wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Ich bedanke mich sehr für deinen Besuch. Ich habe viel gelernt heute über Beine.
Ich danke dir.
Und freue mich, wenn wir verbunden bleiben. Mhm. Alles Gute.
Danke.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.